Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schrank TV Talk. Mein heutiger Gast, extra aus England, Nähe Manchester angereist, der Autor Benjamin Kaiser. Herr Kaiser, schön, dass Sie in unserem Format sind.
Hallo Herr Schrank, freue ich mich sehr.
Jetzt muss ich dazu sagen, vor längerer Zeit haben Sie mir ja Ihr Manuskript gegeben. Ich hatte rübergeguckt, vielleicht können Sie sich noch dunkel daran erinnern. Und muss ich mal fragen, sind Sie so eine Art Prophet, so wie Nostradamus?
Nee, Prophet bin ich ganz sicher nicht, aber ich glaube, es war vieles schon am Laufen, dessen Früchte wir heute sehen und erfahren.
Weil wenn man sich überlegt, Sie hatten ja schon dieses Buch, also das Manuskript ist relativ, also ein Jahr alt, Kulturmarxismus, eine Idee vergiftet die Welt. Nicht umsonst ist ja die Europafahne, Greta sieht man da schon drauf, ich glaube, die kannte man, oder gerade das erste Mal, wo sie erwähnt, zu dem Zeitpunkt, The Future Welcome. Und es hat mich so beeindruckt, dass ich sogar das Vorwort geschrieben habe. Jetzt ist natürlich interessant, Sie sagten gerade, die Anzeichen waren damals schon zu sehen. Ich habe sie nicht ganz so gesehen wie Sie. Erzählen Sie mal, wie kamen Sie darauf überhaupt?
Wir erleben eine Entwicklung in dieser Gesellschaft, die sich erhofft, dass man, wenn man die alte Welt auflöst, wenn man das, worauf diese Gesellschaft fußt, also Nation, Familie und den Glauben, wenn man das auflöst, dass man dann eine völlig neue Gesellschaft schaffen kann, die besser ist als die alte. Das ist eine bessere Welt, erhofft man sich, und daran glauben sehr viele, aber da werden auch sehr viele verleitet, und es gibt sicher auch einige, die das einfach nur instrumentalisieren, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Also hier eine Ideologie mit geschaffen haben, die ist aus anderen Hintergründen entstanden, aber die benutzen, um ihre politischen Ziele und ja, umzusetzen.
Ja, vor über einem Jahr hatten wir ja darüber philosophiert, da hatten wir schon relativ starke, sag ich mal, rot-rot-grüne Tendenz, gerade bei uns im Berliner Raum. Aber wie gesagt, eine Greta, an die hat noch kein Mensch gedacht. Und was jetzt gerade abläuft, Sie haben es ja auch vielleicht von England, haben Sie es mitbekommen in Berlin, was da abgelaufen ist?
Ja, es ist Wahnsinn, wenn man aus einem Land wie England, wo es eigentlich keine Klimahysterie gibt, also Klima ist dort kein Thema, hierher kommt, denkt man, man ist im Narrenhaus gelandet. Das ist unvorstellbar. Also ich war auf einer Familienfeier und selbst dort Klima, Klima, Klima. Bei meinen Eltern waren so Wurfsendungen im Postkasten, der klimaneutrale Flohmarkt. Ich habe dann, weil ich immer gern diskutiere und auch sehr gerne kontrovers diskutiere, mit jemandem Bekannten diskutiert, und es war sofort, auf keinen Fall. Das ist doch längst erwiesen, dass der Klimawandel menschengemacht ist und darüber darf man nicht diskutieren. Das ist eine Verschwörungstheorie, da werden die Menschen verunsichert und ganz böse. Also das sollte man auf keinen Fall machen, und da bin ich richtig zurückgeschreckt. Und dann habe ich auch mir überlegt, soll ich da noch was sagen? Also halte ich mich doch lieber zurück. Ganz spannende Erfahrung, wenn man so von außen nach Deutschland wieder reinkommt, dass doch die Gesellschaft, also wie gleichgeschaltet ist. Und gerade auch, ist ja das Phänomen, die Massenmedien sowieso in Deutschland, also in England ist es noch ein bisschen anders. Gibt es doch auch in den großen Leitmedien noch andere Positionen. In Deutschland ist das Klimathema ein schönes Beispiel, ist es komplett uniform, gibt es kaum Abweichungen an den Rändern. Also komplett durchgeplant, durchgezogen, unglaublich.
Sie sprechen von Kulturmarxismus, dieses Wort, muss ich fairerweise sagen, erstmalig so aus Ihrem Mund gehört, da habe ich es noch nicht so wahrgenommen. Und jetzt ist es so, dass man von einer Kulturrevolution jetzt schon spricht, also die Neubauer, oder heißt da glaube ich die deutsche Greta, die die Sache hier anführt, die hat ja in einem Interview jetzt von Luise Neubauer von Kulturrevolution gesprochen. Und über so eine Dinge haben Sie auch im Buch geschrieben. Die Assoziation kennen Sie ja.
Ja, die ist ja letztlich sehr alt. Wie gesagt, man stellt sich die. Kommt aus der letztendlich Umerziehungsphase in Deutschland, ist davor entstanden in den 20er Jahren in der Weimarer Republik über die Frankfurter Schule, dass man eben gesehen hat, dass der Kommunismus und der Bolschewismus in Russland sich in Mittel- und Westeuropa sich nicht umsetzen lässt. Das macht ja hier auch einige Räterepubliken und Revolutionen, aber letztendlich hat sich der Kommunismus so nicht durchgesetzt. Und man hat sich dann überlegt, wie können wir es anders machen, wie können wir eine kommunistische, bessere Welt errichten, und ist dann darauf gekommen, dass man letztendlich an die Kultur selbst herangehen muss, also das, was uns prägt, das, woran wir glauben, also dass es Männer und Frauen gibt zum Beispiel, dass wir zum Beispiel nicht rein materialistische Wesen sind, sondern an einen Gott glauben. All diese Dinge, die müssen aufgebrochen werden. Und dann, wenn man sie aufgebrochen hat, kann eine neue Kultur installiert werden. Also das, was man heute als politische Korrektheit bezeichnet, ist letztendlich die neue Software, die man auf die Gesellschaft langsam aufspielt oder auch schon weitestgehend aufgespielt hat.
Also von langer Hand geplant, könnte man sagen.
Ganz langer Hand geplant, ja.
Das hat mich fasziniert, auch an Ihrem Buch. Und ich sage mal so, die Leute, die jetzt, also die jetzt nicht diesen der Manipulation erliegen, sondern die so ein bisschen erwachen aus dem Röschenschlaf und sagen, irgendwas geht hier falsch ab. Die Ursachen dafür steht ja alles in Ihrem Buch. Ich glaube, bis wann beginnen Sie? Wann war aus Ihrer Sicht der Anfang?
Ja, man kann da sehr weit zurückgehen, bis in die Französische Revolution. Muss man nicht. Ich fange einfach beim Kommunismus an, weil man hier dieses zum ersten Mal hat in den westlichen Gesellschaften diese Vorstellung, dass wir eine bessere Welt haben können, die dadurch entsteht, dass wir neue Menschen werden. Das ist also dieses ganz grundsätzliche Programm. Um diese neue Gesellschaft funktionieren zu lassen, brauchen wir neue Menschen, also Menschen, die anders sind als die alten Menschen. Und dazu muss man die alten Menschen letztlich abschaffen, indem man am besten die Kinder umerzieht und indem man, dieser neue Mensch ist dann in der Lage, diese neue Gesellschaft zu tragen. Weil das hat man ja praktisch im Kommunismus gesehen, dass es halt eben so leider doch nicht funktioniert hat. Und deswegen sagt man, okay, wir brauchen den neuen Menschen. Hat ja auch schon Karl Marx angedacht.
Ja gut, im Endeffekt, Mao Zedong hat es ja mit seiner Kulturrevolution genau, 67 bis 77, also erstorben, durchgezogen, mit 2,2 Millionen, glaube ich, Opfern und Menschen umgebracht, gefoltert, das ganze Programm. Und deswegen, jetzt redet man auch schon, die Leute hören ja gar nicht richtig zu in Deutschland. Diese Luise Neubauer sagt ganz frech, es geht um mehr als um die Klimasache, es geht um eine Kulturrevolution. Deswegen frage ich Sie, werden wir jetzt, Sie leben in England, werden Typen wie ich, dem ist jetzt verhaftet, geht es jetzt in die Richtung, wenn man jetzt schon sieht, dass Leute zu IAA fahren und auf Autos rumtrampeln, Leute bedrohen, im neuesten Video von vorgestern in Hamburg, jemand mit Mercedes G-Klasse wird umzingelt von Autos, geht es jetzt in die Richtung, werden wir bald alle verhaftet?
Nein. Ich denke, dass es eher, dass man klüger geworden ist, um diese Art von Diktatur zu errichten, die man errichten möchte. Also klar gibt es Gewalt, aber diese Gewalt ist eher ein Randphänomen, ist sogar auch teilweise Teil einer Inszenierung. Also ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, die neue Gesellschaft, also es darf nicht abschreckend wirken. Es muss so gestaltet werden, dass es für alle einen Spaß hat, einen Konsumfaktor hat und man ist ja deutlich besser in den Manipulationsmethoden geworden, als man das früher noch war. Man sieht das, ich hatte jetzt, als ich jetzt hierher nach Deutschland gekommen bin, habe ich eine Lehrerin gefragt zu den Klimademonstrationen, wie es denn bei ihr an der Schule aussieht, wie viele da hingehen. Und da meinte sie, also ab der 8., 9. Klasse gehen ca. 50-60% der Schüler dorthin. Also, und da meinte ich, ja, was sagt die Schulleitung dazu? Und meinte sie, ja, die Schulleitung hat gesagt, sie sollen das bitte so akzeptieren, dass die da hingehen, die Schüler, also 50-60% der Klassen. Und sie meinte, ihrer Meinung nach, wenn es jetzt nicht Fridays for Future hieß, sondern Saturdays for Future, also Samstage für die Zukunft, würden vielleicht 1 bis 2 Schüler hingehen. Und da sieht man schon daran, dieses Manipulationsprinzip, wie das funktioniert. Man sagt den Schülern, hey, ihr bekommt schulfrei, keine Doppelstunde Mathematik, sondern geht auf diese tollen Demos und da könnt ihr dann Spaß haben, amüsiert euch und so hat man dann plötzlich ganz viele Leute, kann tolle Aufnahmen in den Medien machen, hat eine Riesenshow veranstaltet und alle denken, boah, die ganze Jugend geht dahin, alle sind dafür begeistert und dabei gehen die Schüler eigentlich nur hin, weil sie nicht in die Schule gehen wollen. Und so hat man dann mit ganz billigen Mitteln riesige Mengen an Menschen auf die Straße gebracht.
Okay, das ist der erste Schritt. Dieser Klimawahn mit Greta, den Sie eigentlich schon prophezeit haben in Ihrem Buch, was schon eine starke Leistung ist, der ist ja relativ kurz erst, glaube ich, vor knapp einem Jahr kam Greta aus dem Nichts heraus vor. Wenn es in diesem Tempo so weitergeht, wo soll es denn hingehen? Wenn Sie sagen, wir haben ein bisschen Spaß, erkennen die paar Schüler oder wie geht es jetzt weiter denn?
Na, ich glaube, das Ganze ist doch sehr viel länger vorbereitet worden. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als Schüler wurde mir gesagt, also um das Jahr 2000 herum wird der Meeresspiegel 2 bis 3 Meter angestiegen sein und dann wird Norddeutschland unter Wasser stehen. Und ich hatte wirklich Angst als Kind, muss ich sagen, weil ich dachte, es ist wirklich so. Und irgendwann später habe ich jetzt nochmal dran gedacht, dachte, ups, eigentlich warte ich immer noch auf die großen Flutwellen, die dann das Land untergehen lassen. Also,
Waldsterben, ne? Waldsterben 18 Jahre?
War ganz ja, krass. Es ist alles schwierig. Ich meine, Klima ist ein sehr komplexes Thema. Jeder Wissenschaftler, der sich ernsthaft damit auseinandersetzt, wird Ihnen auch sagen, man kann da gar nicht so viel sagen. Es gibt sehr viele Faktoren, die das beeinflussen. Wir haben seit Millionen Jahren Klimawandel auf der Erde. Wir haben Eiszeiten, wir haben Hitzezeiten. Und auch, wir wissen ja schon, auch im Mittelalter war es deutlich wärmer noch, als es jetzt zurzeit ist. Es ist einfach viele Faktoren, die es beeinflussen. Ein Faktor ist sicherlich auch der Mensch, aber er ist ganz sicher nicht der einzige. Insofern, ja, ist es ganz sehr wahrscheinlich ein Thema, was man errichtet hat, um, wie gesagt, eine Kulturrevolution zu erzielen oder auch eben Menschen einfach mal Macht zu demonstrieren. Also das können wir. Wir haben die gleichgeschalteten Medien. Wir setzen da nette Anreize für die Schüler, dass sie da auf Demonstrationen gehen. Und plötzlich ist ein Land wie gleichgeschaltet, schnürt da einen riesigen Klimapakt, der letztlich die Bevölkerung enteignet. Ist Wahnsinn. Also ist ein wahnsinniger Machtbeweis, aber auch ein Beweis, wie toll man die Gesellschaft schon manipulieren kann und wie leicht es, also dass man da auch nicht zwingend Gewalt für braucht.
Wie erklären Sie sich das, dass diese Hysterie oder diese massive Manipulation hier in Deutschland auf so nährbaren Boden trifft? Weil wenn wir uns anschauen, Greta mit dem Segelboot rüber gesegelt, Leute wie Oliver Janisch, die der Meinung sind, die ist noch nicht mal gesegelt, weil da hätte man in der Zeit von Instagram und Selfies jeden Tag wie so ein Tagebuch gebracht. Ist aber eine andere Geschichte. Es gibt also Theorien, die sagen, sie wurde abgesetzt letztendlich und kurz vorher, sie ist aufgestiegen zwar und kurz, also bevor sie runtergegangen ist, war sie wieder, ist ja egal. Ein paar Leute waren quasi nur da war gar kein Hype. Und ich habe es auch als Mails, selbst aus Schweden bekommen, gerade gestern, die sagten, Greta ist hier ein Randphänomen. Was ist hier in Deutschland eigentlich los? Warum könnte man das Gefühl haben, also die ganze Welt ist so drauf wie wir, obwohl nicht der Fall ist?
Nee, absolut nicht.
Nee. Warum ist es hier in Deutschland?
Also wenn man nach Deutschland kommt, ist man völlig erschrocken, wenn man lange Zeit nicht hier war. Es ist wirklich absolut verrückt. Das ist, als wenn alle durchgedreht sind, ihre Fähnchen schwenken und Klima, Klima, Klima. Es ist unglaublich, ja.
Aber das hatten wir doch in der DDR, hatten wir auch eine Diktatur, da sind die Kinder auch mit den DDR-Fahnen auf die Straße gerannt und da
Adolf Hitler. Ja, aber da waren sie nicht so begeistert. Ich würde sagen, in der DDR waren sie nicht so echt begeistert. Das muss dann
stimmt.
Das ist wirklich, sie waren, das ist ein böser Vergleich, ich glaube, der ist auch nicht historisch richtig, aber ich glaube, sie waren 1933 so begeistert. Da war diese wirkliche echte Begeisterung da und das hat man jetzt auch ein bisschen ins Gespür, obwohl man das historisch so nicht vergleichen kann, weil das andere Phänomene nochmal sind, der Nationalsozialismus. Aber es ist wirklich eine ungeheure Uniformität der Gesellschaft da. Und um auf Ihre Frage einzugehen, hat das ganz sicher auch mit der Umerziehung, mit dem verlorenen Zweiten Weltkrieg dann, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und dann die Umerziehungsphase, gerade im Westen, in der DDR ist ja nochmal anders, da war es ja doch, hatte man das schon ein bisschen kritischer gesehen, das eigene System als im Westen, wo dann auch wirtschaftlich alles so erfolgreich war. Also die Deutschen sind letztendlich wirklich ein gebrochenes Volk und insofern da ungeheuer empfänglich auch für solche Ideologien. Das ist richtig, ja.
Richtig. Aber ich dachte immer, man braucht eine gewisse Logik, um Sachen auch zu sehen und zu hinterfragen. Und wenn man sich anschaut, gerade vor ein paar Tagen war diese Meldung ja, glaube im Fokus, wie vielleicht haben Sie davon gehört haben, eine Schulklasse, die auch mitmachen, zum großen Teil bei Fridays for Future, die entschieden haben, dass sie ihre Abschlussfahrt auf der AIDA buchen. Also quasi vorgestern noch bei einer Demo und zwei Tage danach gehen sie auf die AIDA, die richtig rausbläst, wie 2,2 Millionen VW Passat-Diesel. Sie stehen also mit ihrer Cola-Büchse da, die sie danach in die Ecke schmeißen und mit ihrem neuesten iPhone, was eine Klimakatastrophe an sich ist. Erklären Sie mir bitte mal, wie das überhaupt funktioniert.
Ja, würde sich ja mit der Beobachtung der Lehrerin decken, dass man einfach sagt, man bietet den kostenlos, ihr müsst nicht in die Schule gehen am Freitag, dafür geht ihr auf diese Demonstration, die Massenmedien haben ihre Bilder und dann können sie die Massen mit manipulieren.
Aber die wollen aber
letztendlich ist es, die Lehrerin zumindest sagt ja, dass die Schüler überhaupt gar nicht in der Lage sind, darüber zu reflektieren und das auch gar nicht können und auch nicht wollen, das interessiert sie auch letztendlich. Sie gehen dahin, weil sie schulfrei haben, die Jugend.
Gut, jetzt gehen wir mal zurück nochmal. Sie sagten, bei Ihnen fängt das Buch an, bei der Oktoberrevolution, Russland, Trotzki, Lenin?
Naja, oder eigentlich schon? Ist die spannende Phase eigentlich mit der Frankfurter Schule, weil dort
nach
eben dieses neue, die waren ja schon in den 20er Jahren, also nach dem Erster Weltkrieg eben diese Erfahrung, dass eben diese Revolution sich dann nicht ausgebreitet hat, weiter nach Westen, sondern irgendwann eben Schluss machte. Und das ist eben dieses neue Konzept der Frankfurter Schule gewesen, dass man eben die Menschen, also die Kultur selber aufbrechen muss, in der die Menschen leben, um die neue Gesellschaft zu errichten. Genau.
Also das kann man das vergleichen vielleicht wie so ein Tropfen, der immer stetig langsam tropft und den Stein noch aushöhlt?
Genau.
Weil selbst in unserer, wir haben ja, ich kann es aber so ein paar Jahre jünger als ich, aber wir haben eine gewisse Jugend ja erlebt, da gab es dann noch kontroverse Diskussionen. Da hätte man auch, wenn wir gegenteilige Meinung hatten, wir hatten noch eine Diskussionskultur in Deutschland, die ist ja komplett weg. Deswegen stellt sich für die Frage, haben die jetzt nochmal Gas gegeben,
die Initiatoren? Nee, es trägt langsam Früchte einfach. Das ist doch, Das waren wirklich gläubige Leute, viele der 68er Generation. Man hat damals diesen Marsch durch die Institutionen angefangen. Man ist überall reingegangen, in die Kirchen, vor allem in die Massenmedien, ganz wichtig. Hat dort angefangen, als Journalisten zu arbeiten, hat dann Redaktionsstellen erobert, konnte dann so ganze Zeitungen, ganze Massenmedien für sich gewinnen, für die eigene Idee. Das ist schon eine Revolution auch von unten gewesen, von vielen begeisterten Leuten. Und ich glaube, dass die ab einem gewissen Punkt auch dann von oben ausgenutzt wurde als letztendlich Boot, also um die eigenen Ziele umzusetzen, wie zum Beispiel der grenzenlosen Welt, der offenen Gesellschaft, der multikulturellen Welt, in der es keine Grenzen mehr gibt. Also das hat man einfach auch instrumentalisiert. Aber es gibt da sehr viele auch einfach gläubige Menschen, die an diesen Kulturmarxismus glauben, diese ganze Gedankengut, und die damit wirklich reingegangen sind, ihre Position erkämpft haben und ihre Botschaft rübergebracht haben und heute noch bringen. Ja.
Ich bringe mal gerne Beispiel Berlin. In Berlin kann man ja sagen, wird ja der Kulturmarxismus per Exzellenz mittlerweile gelebt. Also multikulturelle Gesellschaft, wir sind alle eins. Christopher Street Day wird hier gefeiert wie nirgendwo anders in Deutschland, also im großen Stil. Ist aber auch die Stadt, die im Bildungsniveau an letzter Stelle steht in dieser Statistik. Erster Stelle steht der Sachsen, dann kommt Bayern, dann kommt Thüringen. Vorletzte Stelle übrigens Brandenburg. Und Berlin ist auch einer der ärmsten Städte überhaupt in Deutschland. Deswegen frage ich Sie, wie kann das denn eigentlich sein? Also wenn wir sagen, okay, das wird jetzt als Blaupause genommen. Und wir haben auch einen Link, also einen rot-rot-grünen Senator hier in Berlin, der dabei ist, jetzt sogar Immobilien zu enteignen. Also diese ganzen kulturmarxistischen Ideen. Ist das gewollt? Wollen die anderen das dann auch so haben, also dieses Vorbild?
Es ist natürlich einmal das ganz große Problem, dass der Kommunismus nicht als Wirtschaftsordnung funktioniert. Das sollte man eigentlich verstanden haben, wenn man den Zusammenbruch des Ostens erlebt hat, dass es nicht funktioniert hat. Das waren wirtschaftliche Gründe auch in vieler Hinsicht. Es ist erstaunlich, dass es heute alles wiederkommt. Man hat ja durch die Flüchtlingskrise diesen Mietpreisboom ja ausgelöst. Und jetzt kommen die Enteignungen praktisch. Also durch die Mietpreisbremse ist ja praktisch eine faktische Enteignung der Eigentümer. Man wird keinen freien Wohnungsmarkt mehr in Berlin haben. Man wird auch keinen Wohnungsbau mehr in der Form haben, weil man muss das jetzt ja staatlich dann irgendwann organisieren, wenn man diese Mietpreisbremse hat. Es ist einfach unglaublich, bleibt mich fassungslos, wie man wieder mit Planwirtschaft anfangen kann. Das ist ja auch mit dem Klimawandel jetzt so, die Bahnen komplett gefördert werden, also keine freie Marktwirtschaft mehr. Alle müssen Bahn fahren. Vielleicht wird das auch irgendwann als klimaunfreundlich deklariert. Da müssen wir vielleicht, ich weiß nicht, wieder auf die Pferdekutsche umsteigen. Also diese planwirtschaftlichen Ideen, dass die wiederkommen, finde ich unglaublich.
Das ist Wahnsinn, die haben nicht funktioniert. Also man hat es wirklich gesehen.
Ja.
Auf dem letzten Loch hat die DDR gepfiffen zum Schluss. Da war er hochverschuldet. Die Immobilien sind alle verkommen im Großen und Ganzen. Und in die Richtung soll es aber wieder gehen. Und Sie sind ja da auch gut im Bilde mit diesen Dingen. Wenn man jetzt auch mal eine Unternehmersicht sieht, also wir haben uns ja unterhalten, auch mit Bauträgern. Das ist ja katastrophal. Da wird ja eine Spaltung vorangetrieben gerade. Also der böse Vermieter gegen den Mieter. Ist aber so, wenn Sie jetzt als Vermieter gedeckelt werden im Bereich, also eine, nicht nur Mietbremse, sondern man klopft quasi indirekt an die Tür schon an und könnte eine Enteignung kommen. Die sind gar nicht motiviert überhaupt. Ich spreche jetzt nicht von Hedgefonds, sondern von irgendwelchen Heuschrecken, von dem normalen, soliden Vermieter, der auch ab und zu mal in Sanierung, Modernisierung, kein Cent investieren, nicht mehr, kein Cent. Die sagen, was soll ich denn da noch investieren? Die ziehen sich sogar zurück. Das ist das, was Sie gerade erzählt haben. Das geht ja komplett zurück in die Zeit. Ja,
staatlicher Wohnungsbau.
Aber warum? Die Leute werden doch aber gewählt, Herr Kaiser. Wer wählt die Leute? Warum ist das so? Frage ich mich allen ernst. Wollen die Leute das so? Wollen wir zurück in die alte Zeit, die nicht funktioniert hat?
Ja, sie wollen letztlich ein besseres Leben haben. Das ist immer diese Verlockung, diese Verheißung auch des Kommunismus, dass wir eine bessere Welt haben werden, in der wir auch letztlich ohne irgendwas Strenges oder irgendwie uns anstrengen zu müssen, uns kämpfen zu müssen, bequem leben können. Das ist ja auch diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, die da vielfach auch reinspielt, gerade in Berlin. Sagt also, ich bin voll versorgt, ich kann mich zurücklehnen, und wie das immer auch funktionieren mag, wie das finanziert wird, spielt keine Rolle mehr. Das ist verrückt, aber ist so. Und was auch noch wichtig ist mit der Mietpreisbremse, dass es ja auch ein enormer Nachteil für die Mieter sein wird, weil die gilt ja auch nur, wenn ich nachweisen kann, dass ich, glaube ich, 30% meines Einkommens für die Mieter aufbringe. Und da wird natürlich jeder Vermieter sagen, wird es vorprüfen und sagen, hey, Sie bringen 40% für die Miete auf, Sie nehme ich nicht, sondern ich nehme den, der nur 10% seines Einkommens für die Miete aufbringen muss. Also jemand, der sehr, sehr gut verdient. Und ich denke, dem wenigsten ist bewusst, was sie da losgetreten haben. Also die Situation wird sich massiv verschlimmern in Berlin. Ich sage schon, die Idee für eine Zugsperre, dass ich nie mehr nach Berlin ziehen darf.
Wir sind ja tolerante Menschen und ja. Kennen wir auch so. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit kontroverse Diskussionen, sind ja nicht in allen Sachen einer Meinung, wenn ich mich daran erinnern kann. Mhm. Das finde ich aber gut so. So, das hat ja auch mit Anstand und Respekt zu tun. Und ich verstehe bloß in all dem nicht, es fällt mir so schwer momentan, wirklich die Logik dahinter. Wenn ich jetzt diese ganzen Klimajünger mal nehme, die wirklich davon überzeugt sind, so wie Sie es ja gerade sagen, das ist eine Idee, ist für sie eine Religion, ja, also dieser Kulturmarxismus, dann muss ich das aber bitte konsequent verfolgen. Dann muss ich doch dann sagen, aus meiner Sicht, wie Sie es sehen, dann muss ich mich doch den 3 Millionen Zuwanderern anschließen und mit denen zurück nach Afrika gehen. Warum? Weil wir holen diese Leute ins Land und die verbrauchen ja Strom. Ohne Ende. Also ich muss sie irgendwo unterbringen. In der nördlichen Hemisphäre ist es kühler als in Afrika. Da brauche ich ja diesen Strom gar nicht. Also sage ich, ich will die Leute jetzt nicht rausschmeißen, aber es ist einfach viel effektiver, weil die ja uns nicht ein CO2-Problem verursachen. Auf der einen Seite bin ich dafür, sag, Migration alle rein. Wir haben ein riesen CO2-Problem, was sich ja auch noch verstärkt. Da müsste ich doch konsequent sein, den an die Hand nehmen, alle Klimajünger und sagen, wir ziehen mit euch zurück nach Afrika. Aber auch finanziell unterstützen wir euch.
Naja, das ist eine lustige Idee.
Weil warum? Was spricht jetzt dagegen? Wir können sie doch unterstützen. Wir pumpen ja hier Milliarden rein. Die können wir doch aber dann auch dort nehmen.
Das ist ganz klar. Wer in Afrika ist, der natürlich der pro Kopf CO2-Ausstoß deutlich geringer, weil es keine so reiche Konsumgesellschaft ist. Und wenn die alle wieder zurückgehen werden, würde es natürlich, aber sie sollen ja alle herkommen.
Ja,
das
ist ganz klar. Ja, ist aber so.
Es ist die Unlogik des ganzen Systems. Das Ganze ist völlig verrückt. Und ja. Das Witzige ist ja daran, ich bin mir ganz sicher, dass sie sich, nachdem dieser Klimahype durch ist, noch was viel Verrückteres ausdenken
was
werden.
Was meinen Sie denn?
Ich weiß es noch nicht, das weiß ich wirklich nicht, aber ich bin mir ganz sicher, dass noch was viel Verrückteres kommt, wo wir auch wieder alle denken, Mensch, wie kann das sein? Ich glaube, es war kurz eine Klage in den USA, wieso nicht 3 Männer heiraten dürfen.
Ach so?
Ja, zum Beispiel, oder wieso ich nicht meinen Hund heiraten darf. Also wir werden also ganz sicher noch deutlich verrücktere Sachen erleben, die da durchgezogen werden.
Mein Goldfisch oder so?
Ja, wieso nicht?
Krass.
Das hat aber, glaube ich, viel auch mit Machtdemonstrationen zu tun. Die Massenmedien sind gleichgeschaltet. Und
was ist hier eigentlich los? Ich habe jetzt ab und zu mal die Leute, die mein Format verfolgen, die haben festgestellt, dass ich sehr häufig jetzt nach Polen rüberfahre. Aber es ist einfach nur so, ist für mich jetzt wie so eine Art geistiger Orgasmus, weil in Berlin kann ich den Wahnsinn nicht mehr ertragen, muss ich fairerweise sagen. Wo der Christopher Street Day war, war ich in Polen. Und ich war auch an dem Wochenende, wo die Klimademo war, auch in Polen. Fakt ist eins, beim Christopher Street Day war, ist ja bekannt, ganz Berlin, überall mit Regenbogenfahnen, selbst die Deutsche Bank, Regenbogenfahnen. Also die Regenbogenfahne war überall. Selbst wenn sie ein Deo sich kaufen wollten von Axe, war eine Regenbogenfahne drauf.
Also, glaube ich, die Pride Month war so.
Coca-Cola, alle. Ja. In Polen, gar nichts davon gesehen. Mhm. An dem Wochenende, wo die Klimademo war in Polen, ich habe polnische Freunde mittlerweile, gar nichts, das nichts, null. Da frage ich mich, Moment mal, also ich bin jetzt 2 Kilometer Grenze auf der anderen Seite, das ist gar nichts. Ist hier eine Käseglocke über Deutschland drüber? Wird da irgendein Gas? Ich frage mich immer wieder, was wird da hier reingelassen in dieses Land? Also ist ja nicht so, dass wir sagen, nein, Australien da, die haben Knall, wir sind hier oder umgedreht. Nee, wir sind ja so nah beieinander, auch in dem Fall jetzt mit Polen. Wir können auch Tschechien nehmen, aber
ja, irgendwie ist es anders. Ja. Gut, die Ostblock-Länder sind natürlich alle nochmal besonders, weil sie einfach diese Diktaturerfahrung, gerade auch diese kommunistische Erfahrung durchhaben. Es sind ja auch in Ostdeutschland, die Menschen ja sehr viel wacher sind und kritischer sind, weil sie das einfach sehr viel stärker durchschauen als, ich bin ja auch Wessi, also sie nicht, aber ich bin Wessi als wir im Westen, sage ich. Weil wir sind mit dieser Indoktrinierung von Kind auf aufgewachsen. Wir haben das mit der Muttermilch abbekommen. Wir sind da aufgewachsen. Wir haben auch diesen Reichtum erlebt, der alten Bundesrepublik, der ja schon ein bisschen im Rücklauf ist. Also es ist nicht mehr so reich, wie es mal war, aber wir haben diesen wahnsinnigen Reichtum erlebt, dass es diese ungeheure Konsummöglichkeiten erlebt. Und das ist im Osten ganz klar anders. Man hat da deutlich mehr Kritik und Bewusstsein, dass es nicht kein guter Weg ist.
Also dieser Kulturmarxismus ist von langer Hand geplant, so habe ich es verstanden in Ihrem Buch. Also ist da ein gewisse Interessen
drin. Besonders in Westeuropa. Es war der Kommunismus des Westens. Der Kulturmarxismus ist der Kommunismus Westeuropas, Frankreichs, Westdeutschlands, Großbritanniens, überall in diesen ganzen Ländern ist er groß geworden in seiner besonderen Form und heute schlägt er eben auf die ganze Welt zurück.
Genau. Und jetzt sagt sich natürlich dann der Zuschauer und später auch Leser, okay, was ist jetzt die Lösung? Das weiß ich, was hier abläuft. Ich finde es trotzdem interessant, weil viele gucken ja gerade, wie die hypnotisiert Kaninchen auf die Schlange und können nicht verstehen, wo kommt denn ja Gender her, also dieses 100. Geschlecht. Mhm. Also wenn, wie gesagt, irgendwo eine Demo ist und jemand sagt, also wir finden nicht gut, dass da, wie die Mia in Kandel oder was, dass deutsche Frauen umgebracht werden, ist man Nazi. Wenn ganz aber, fair, ja. Wenn Christopher Street Day auf irgendwelchen Wagen Männer Sex miteinander haben, dann gehört das zum Erscheinungsbild der Stadt. Also sagen wir es okay, für die Kinder. So ist es ja mittlerweile. Und die Leute stellen sich die Frage, was ist hier eigentlich los? Also die sich die Frage stellen, sie geben überragende Antworten, weil sie weit zurückgehen. Nur, was sagen sie demjenigen, der jetzt sagt, Herr Kaiser, alles schön und gut, und was machen wir jetzt?
Ja, man muss sich klar machen, einmal, dass es kein Zurück in der Geschichte gibt. Also wir können das Alte nicht wiederbekommen. Das glaube ich, also auch ich war lange Zeit so am Kämpfen und dachte, Mensch, die alte Bundesrepublik, das war's, das will ich wiederhaben, bekomme ich aber nicht. Es ist vorbei, es ist gelaufen, diese Gesellschaft, so wie sie mal war, wird nicht wiederkommen. Es ist eine ungeheuer schwierige Frage, weil letztendlich die Weichen durch diese Kulturmarxisten so gestellt worden sind und auch die ganzen öffentlichen Diskurse so ablaufen, dass es immer so aussieht, als ob diese Kräfte des Kulturmarxismus die fortschrittlichen, guten Kräfte sind, die also die Zukunft gestalten, die neue positive Ideen haben, wie wir die Welt retten können, zum Beispiel, indem wir den angeblich menschengemachten Klimawandel verhindern. Also das sind die Ideensetzer, während jetzt Menschen wie Sie und ich immer als konservative, rechte und noch Schlimmeres dargestellt werden, die das alles Tolle, Neue verhindern wollen. Und aus dieser Falle muss man einmal ausbrechen. Man muss also sagen, nein, was gewesen ist, kann nicht wiederkommen. Sondern man muss nach vorne schauen und schauen, wie man selbst positive Ideen gibt, wie wir Deutschland und Europa, was ich sehr liebe, beides, Deutschland und Europa, wieder in eine positive neue Richtung bringen kann, also eine Art Wiedergeburt gestalten kann, wie das wieder auf seinen alten Wurzeln entstehen kann. Aber es gibt kein Zurück, das ist ganz wichtig zu verstehen.
Sie selber haben ja 5 Kinder, ne?
Richtig.
Da gehören Sie eigentlich zum Auslaufmodell mittlerweile.
Ja, Außenseiter.
In Deutschland, also massiver Außenseiter. Finde ich aber besonders gut, muss ich dazu sagen, dass Sie so konsequent auch diesen Weg gehen. Gibt es noch ein Zurück für Sie nach Deutschland oder sagen Sie sich, eigentlich habe ich die Nase voll von diesem Land?
Nö, gar nicht. Wir sind ja nicht aus politischen Gründen aus Deutschland jetzt erstmal für eine Zeit lang weg, sondern einfach aus Abenteuerlust, einfach Interesse für Großbritannien, für die englische Kultur, einfach um das mal anzuschauen, in eine andere Welt einzutauchen. Und ich will auf jeden Fall auch wieder zurück. Ist ja hier wieder im schönen Brandenburg, bin ganz überwältigt von den Seen, von der Landschaft, von den Menschen, von der Herzlichkeit, von dem bodenständigen Humor hier. Also ich liebe das hier sehr. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, hier wieder zurückzukommen.
Aber Sie haben eine sehr luxuriöse Position, so im Fernglas aus der Ferne.
Ja, ja.
Also absolut. Wir sind ja, ich merke, bin ja voll drin.
Zu. Ja, ja.
Also haben Sie vielleicht mitbekommen, also mein PayPal-Konto wurde ja noch nicht gesperrt. Und wie gesagt, als Verleger, wir haben 70-80% des Umsatzes. Wissen Sie ja selber, wie der Geschäft abläuft. E-Books, Downloads. Die Leute verstehe ich ja auch. Sie sind ja relativ... Der Download muss ja gleich bezahlt werden. Über PayPal kannst du über Vorkasse machen. Und da wurden einfach mal, also Leute wie wir und ich werden natürlich angegriffen. Da sollen die Zuschauer auch mal wissen und auch einen Dank zurückbekommen. Wir haben enorm viel Sympathie und Solidarität bekommen von den Menschen. Also wir haben mal grob eine Zahl, also zwischen 2.000 bis 3.000 mindestens, das kann auch 4.000 sein, haben die PayPal-Konten hier gekündigt von sich selbst.
Ja. Wahnsinn,
toll. Das ist total beeindruckend. Haben wir nachgewiesen. Wir haben jetzt Screenshots, da Briefe und so weiter. Und ich glaube, das ist auch wichtig, auch für die Leute mal zu wissen, wenn wir zusammenhalten. Man will uns ja mal auseinander dividieren und sagen, Familie auseinander, ne? Alle gegeneinander, Arbeitskollegen auseinander. Das ist aber doch viele so ähnlich denken wie Sie. Unser Mensch, der Herr Kaiser, der hat 5 Kinder, das geht ja auch. Und der Mann ist intelligent. Hat auch noch ein Buch geschrieben, ein sehr gutes Buch. Und dass man sich vielleicht nicht unterkriegen lässt, der von diesem, von der Presse und das Positive sieht. Oder wie sehen Sie das so?
Ja, ja, absolut. Das ist ganz wichtig. Man muss die innere Mitte finden und die Kraft nach außen tragen, die man erfährt. Und vor allem auch dankbar sein für alles, was man geschenkt bekommt. Für die Menschen, denen man begegnet, für die Welten, die wir leben. Also wirklich dankbar sagen, danke, dass wir hier sind und diese Freude und auch positive Energie verschenken und den anderen mitteilen, ganz klar.
Was ich immer geschätzt habe, also Sie haben eine sehr ruhige Art, sind ein ausgeglichener Mensch, das ist jetzt ein anderes Thema, aber grob, soll ich weiß nicht, Thema sind die Sache mit der GZ damals, also hatten wir uns ja ursprünglich auch mal kennengelernt, dass sie da bis zum heutigen Tage standhaft bleiben. Und ich glaube, der Erste war mit einer der Ersten, der vor Gericht gezogen ist. Aber darum geht es, glaube ich, um diese Zivilcourage. Peter Paulsen hat gerade ein Buch darüber geschrieben, heißt Zivilcourage. Also diese Zivilcourage, glaube ich, auch zu zeigen. Jetzt haben Sie von Ihren Familienmitgliedern von erzählt. Wie sehen Sie das da? Sind Sie eher, hat sich für mich so angehört, dass die eher Mainstream-treu sind? Oder gibt es da auch Leute,
absolut,
die sagen...
Absolut, ja, ja.
Wirklich, ja? Hm? Woran liegt es denn?
An Westdeutschland. Das ist, glaube ich, der Westen ist deutlich tiefer gefallen als alle, die Diktatur im Osten erlebt haben. Das ist, glaube ich, für die Menschen im Westen ist es gar nicht so verständlich, wo sie da eigentlich reingeraten sind. So mit dem Grönemeyer, oder der ja so ein Popstar auch meiner Jugend war. Man versteht es einfach gar nicht, wo man da reingeraten ist und was für ein Fluss da mal reingeraten ist. Und ich glaube, bis die Menschen im Westen erwachen, muss noch deutlich mehr passieren. Vielleicht ist es dann auch wirklich richtig zu spät, aber ja.
So schlimm ist es. Ich glaube schon. Das ist ja völlig geteilt. Ne? Wenn man sich im Osten, also jetzt nicht nur Sachsen-Anhalt, aber Brandenburg die Wahlergebnisse anguckt und auch mit den Leuten spricht, ist eine völlig andere Meinung. Ne? Also als im Westen sind ja wie zwei verschiedene.
Naja, es war auch, ich war jetzt ja erstmal in Westdeutschland und dann jetzt eben hier, ist es auch schon nicht so schlimm mit dem Klima, sag ich mal. Es ist wirklich. Ich war richtig platt. Ich hatte es also mir nicht so vorgestellt, muss ich sagen, wie es dort war. Und die ganze Straße gesperrt und alle juhu. Ist unvorstellbar. Es ist wirklich ganz verrückt. Ganz verrückte Erfahrung.
Eine Idee vergiftet die Welt. Eine Idee vergiftet die Welt, kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Was haben Sie noch für unsere Zuschauer? Wir haben mal eine kleine Schlussbotschaft. Was geben Sie ihnen mit auf dem Weg?
Ja, wirklich den eigenen Weg gehen, sich nicht unterkriegen lassen und Spaß haben, Freude haben und immer auch, man kann es, glaube ich, jeden Tag einfach, egal was man glaubt, egal was für eine Religion man angehört oder ob man keiner Religion angehört, einfach Danke sagen, danke, dass wir hier sind in dieser Welt und diese Erfahrung machen dürfen und die Liebe, die in einem ist, verschenken und an andere weitergeben.
Vielen Dank, Herr Kaiser, dass Sie diesen weiten Weg gemacht haben von England hierher und vielen Dank für das wirklich sehr wertvolle Buch. Also mehr geht nicht, ne? Die Farbe Grün. Ich habe es gesehen, das ist gerade ein Wahnsinn. Grüne Partei, Europa, Greta, Wahnsinn. Findet ihr bei uns im Shop. Und ein Dank auch an euch, dass ihr so treu unser Format immer folgt. Und freue mich dann bis auch demnächst bei der nächsten Sendung auf Schrank TV Talk. Euer Heiko Schrank. Danke.